Guten Morgen, ich begrüße Sie zur Vorlesung der eigentlich Ästhetik und Geschichte der digitalen Medien 2. Im Ästhetikteil geht es heute um Sound, Sound im Computerspiel. Das ist ein bisschen kompakt zu halten, weil man sehr viele Klangbeispiele bräuchte, um das so richtig anschaulich zu machen. Ich kann Sie also nur auffordern, die Beispiele sich dann jeweils aus dem Netz zu holen, wenn Sie diese Veranstaltung nachbereiten für Ihre Hausarbeit oder aus Interesse. Zur Geschichte der Computermusik, auch da ist natürlich viel zu sagen, insbesondere wenn Sie sich mit alten Spielen beschäftigen. Wenn man den Sound sich von alten Spielen anhört, ist es sehr abhängig von der Hardware in den entsprechenden Geräten. Heutzutage durch die hohe Sample-Qualität und dadurch, dass die meisten Sounds und Musikdateien sowieso extern produziert werden, also Sie nehmen dann Orchester auf oder vielleicht auch bewusst was Elektronisches, das wird reingesampelt und als Sample abgespielt, ist es nicht mehr so wichtig, ob Sie jetzt irgendwie welche Soundkarte Sie haben und welche Qualität. Also für Spiele in der Regel ist es nicht so entscheidend. Das ist allerdings erst seit Mitte der 90er, Ende der 90er der Fall. Alte Spiele hatten eigenständige Chips, also berühmt war vom Commodore 64 der SID-Chip, der drei Stimmen parallel schalten konnte, was für damalige Zeiten schon sehr viel war, wurde dann abgelöst durch Amiga 85, der noch bessere Soundmöglichkeiten bot. Der PC selber hatte eigentlich seit 81 nur so einen piepsenden Lautsprecher, sehen Sie oben, 81, der PC-Lautsprecher, den man heute noch hört, wenn Sie den Rechner einschalten und vielleicht keine Festplatte drin hat. Erwähnte ich schon mal, dass die Vorlesung um 8:45 losging. So, und dieser PC-Lautsprecher war auch nur dafür gedacht, Statustöne rauszugeben, eben wir haben zu wenig Speicher oder die Grafikkarte ist nicht angeschlossen, solche Dinge. Da funktionierte heute auch noch. Es hat sich dann 87, hat man sich erbarmt und gesagt, es ist zwar ein Bürocomputer und der muss ja auch nicht irgendwie soundfähig sein, aber dennoch hat man also mit Adlib die erste Karte veröffentlicht, die dann auch wirklich Sound ausgeben konnte, über dieses PC-Piepsen hinaus. Jetzt geht das wieder los. Guten Morgen. So, 87 kam mit der MT32 von Roland ein Sound Expander, eigentlich gedacht für elektronische Klaviere und Synthesizer, sondern aber gar nicht für Computer, aber die ersten Soundkarten hatten auch MIDI-Schnittstellen. Also MIDI ist ein Interface, um elektronische Musikinstrumente miteinander zu verbinden. Und interessanterweise hat sich die MT32 im PC-Sektor eine Zeit lang als Standard-Sound etabliert, also so im High-End-Bereich, das kostete ja schon 1000 D-Mark, also es war ein recht teures Gerät, hatte aber natürlich Soundqualitäten, da kamen die ganzen Soundkarten nicht mit, war ja eigentlich so für Synthesizer, FM-Synthese ganz hervorragend. Und es gab einige Spiele, die halt bewusst gesagt haben, willst, hast du eine Adlib-Karte oder einen Soundblaster oder ein MT32 oder nur den PC-Lautsprecher, und dann konnte man das auswählen. Das verschwand dann wieder, als die ersten Soundkarten rauskamen mit eingebauten Synthesizer on board, also mit besseren Soundsamples auch. Dann brauchte man keine externen mehr. Game Blaster sehen Sie hier, Sound Blaster, Ultrasound, Sound Blaster, AWE 32. Also es gibt dann so verschiedene Generationen. Sie sehen auch, das wird immer mächtiger, so der Aufbau, die HWE 32 konnte 32 Stimmen simultan rausgeben. Das ist gar nicht wenig. Also man braucht jetzt nicht 32 Musikinstrumente, sondern eben 32 Samples konnte man da abspielen. Das ist auch für heutige, aus heutiger Sicht ist das eigentlich ausreichend in der Regel. Aber gut, je mehr man hat, desto mehr will man ja auch nutzen. Also das sollten Sie kennen, wenn Sie sich mit älteren Spielen beschäftigen, die Geschichte der Tonerzeugung, ohne dass jetzt diese eine Folie und die 2 Minuten, die ich dazu erzählt habe, ausreichen. Ich habe Ihnen ja auch hier eine Webseite angegeben, dann können Sie das zum Teil dann mit vielen Klangbeispielen sich auch anhören und so ein bisschen ein Ohr dafür entwickeln, wie Computermusik und gar nicht nur Computerspielmusik, sondern Computermusik in den 80ern geklungen hat und in den 90ern. Dann sollten Sie, wenn Sie sich mit Sound beschäftigen wollen und mit Sound sich besser auskennen als im Rahmen dieser Veranstaltung angeboten, sich mit Tontechniken beschäftigen, also elektronische Musik. zu Erzeugungen. Es gibt den Beeper, also der einfach nur so eine Membran vibrieren lässt und dann relativ hässlichen Ton erzeugt. Es gibt die Möglichkeiten der Klangsynthese, insbesondere indem sie über mehrere von solchen Sinuswellen, die sie übereinander legen, das wäre dann additive Synthese, also dass sie das Klangspektrum eines Instruments nachahmen. Und das ist ein Riesenfeld natürlich, die synthetische Erzeugung von Tönen, aber das sollte man so ein bisschen kennen, wenn man sich mit Synthesizern beschäftigt. Sie brauchen es nicht für moderne Klänge, wie gesagt, das ist alles gesampelt, da wird in der Regel kaum noch Synthesizer benutzt, es sei denn für die Musik, dass man da mal elektronische Musik einsetzen möchte und das direkt aus dem Synthesizer macht, aber häufig ist auch die, im Grunde genommen wie von einer CD oder von MP3s, also eingesampelt. Jemand hat das mal gespielt, ein Synthesizer, das wurde gesampelt und wieder abgegeben. Aber so das charakteristische Merkmal von synthetischen Klängen sollte man halt kennen. Dann eben Samples. Also sie samplen heißt tatsächlich, sie tasten das Schallsignal ab. Also sie nehmen das Schallsignal auf mit einem speziellen Sensor, der auf Luftdruck reagiert und Luftdruckschwankungen in Strom- oder Spannungsschwankungen umwandelt. Solche speziellen Sensoren heißen Mikrofone, die machen genau das. Sie wandeln Luftdruckschwankungen in elektrische Signale um und die werden dann aufgezeichnet, eine bestimmte Anzahl pro Sekunde, also 16.000 mal, 44.100 mal pro Sekunde. Da gibt es verschiedene Samplefrequenzen und je höher die Frequenz ist, desto mehr Frequenzen können sie aufzeichnen. Es gibt eine natürliche Grenze, das ist das menschliche Ohr, das maximal 20.000 Hertz, also 20.000 Schwingungen pro Sekunde überhaupt physiologisch verarbeiten kann. Sie sind ja noch ein bisschen jünger, Sie kommen vielleicht noch bis 15.000, 16.000 Hertz, je nachdem wie laute Musik Sie durch Kopfhörer genossen haben oder Diskotheken, was relativ früh dann die Hochfrequenzenanteile vernichtet. In meinem Alter, also kommen wir wahrscheinlich noch bis 12.000. Wenn Sie hoch mal gehen, oben haben wir einen alten Röhrenfernseher in der Arcade, wenn Sie das Piepsen noch hören, dann haben Sie halt noch ein recht junges Gehör. Ich höre das schon lange nicht mehr. Das, irgendwann nimmt das ab, bei Ihnen auch, keine Sorge. So, aber 20.000 ist das Maximum, was man theoretisch erreichen kann, was aber in der Regel kaum noch jemand erreicht. Das heißt, Sie müssen, und da gibt es ein altes Gesetz, Sie müssen, wenn Sie 20, irgendeine Herzzahl haben, müssen Sie mit der doppelten Frequenz abtasten. Also 40.000 Mal pro Sekunde abzutasten reicht aus. Auf einer CD, schon in den 80ern, haben wir 44.100 Abtastungen pro Sekunde. Also so Bits pro Sekunde, also nicht Bits, aber so Samples pro Sekunde. Das reicht aus, um alles, was das menschliche Ohr überhaupt hören kann oder der menschliche Körper wahrnehmen kann. Also Sie können höhere Frequenzen können Sie auch wahrnehmen, aber eben nicht mehr hören und als Tonsignal verarbeiten. Das passt auf eine CD. Und nach unten sagt man so 20 Hertz, darunter ist es kein Geräusch mehr, sondern man kann dann die einzelnen Schwingungen wahrnehmen. So, das ist so, das kann man samplen und dann vielleicht noch die Sample, das ist die Frequenz und dann die Auflösung, 16-Bit oder 32-Bit. Aber auch da gibt es eine Auflösung, die Ihr Ohr noch verarbeiten. Wie viele Lautstärkeunterschiede können Sie überhaupt verarbeiten? Da gibt es auch eine Grenze, sodass man mit den technischen Möglichkeiten der 80er im Grunde genommen das abdecken konnte, was das menschliche Ohr überhaupt verarbeiten konnte. Dann hängt es natürlich noch dem Rest ab in der ganzen Kette. Also wie gut sind die Lautsprecher, wie gut sind die Kopfhörer, also wie gut ist der Verstärker, das natürlich auch noch eine Rolle spielt. Das nennt man Samplen. Und gespeichert wird das auf Soundkarten auf sogenannten Wavetables. Also es sind Speicher, in denen, sagen wir mal, ein Horn oder ein Klavier oder ein Cello-Klang abgespeichert sind als Sample. Und wenn Sie einen bestimmten Ton spielen, dann wird halt dieser Klang abgespielt. Damit kann man ganze Orchesterinstrumente und ganze Orchester-Soundtracks abspielen. So Hans Zimmer und seine vielen Schüler. Hans Zimmer ist ja eher eine Boyband, oder wahrscheinlich gibt es auch Frauen in seiner Band, aber es ist ja eher so eine Gruppe von Menschen, die unter dem Namen Hans Zimmer Filmmusik machen. Und die arbeiten konsequent mit Synthesizern. Also kein Orchesterklang aus solchen Soundtracks ist direkt eingespielt. Das sind alles Sample-Libraries, die dann von einem Computer angesteuert werden. Ganz selten wird da mal eine Partitur rausgelassen, die dann von einem echten Orchester wieder eingespielt wird. in der Regel hört man es sowieso nicht. Können Sie ja diesen charakteristischen Hans Zimmer Sound können Sie sich ja mal anhören, und dann gibt es entsprechend viele Seiten im Netz, die noch zeigen, wie man das mit den Libraries rekonstruiert. Also Hans Zimmer ist vielleicht der berühmteste, aber viele andere Komponisten, also gerade Film- und Spielkomponisten, arbeiten so, weil sie viel schneller sind, als wenn sie dann auch noch ein 30-köpfiges Orchester koordinieren müssen. So, also das sind diese Sample Wavetables, und dann gibt es CD, das fing mit in den 90ern an, als in Computerspiel-Hardware CD-Abspielgeräte integriert wurden. Am berühmtesten die PlayStation 95, die direkt gesagt hat, ihr habt eine Spielekonsole und ein CD-Gerät. Ihr müsst euch nicht zwei Geräte kaufen, kauft euch nur eins und ihr habt gleich noch ein CD-Abspielgerät drin. Bei der PlayStation 2 war es dann das DVD und bei der PlayStation 3 ist Blu-ray integrierte Laufwerk, sodass man ein Gerät weniger in seinem Wohnzimmer hatte, was ja nicht unerheblich ist, wenn man nur einen begrenzten Platz dort zur Verfügung stehen hat. Definiert wird das Format, wie Musik oder wie Audio auf einer CD gespeichert wird, im sogenannten Redbook. Das ist so die technische Spezifikation, die eben nicht sagt, irgendwie einfach nur Nullen und Einsen. Das ist ganz clever, weil so eine CD muss ja auch mal einen Kratzer aushalten, oder wenn Sie ein Loch reinbohren, dann soll die begrenzt imstande sein, den Fehler, der dort entsteht, weil dort Informationen verloren gegangen sind, wieder zu korrigieren. Und das wird im Redbook beschrieben, wie Sie solche fehlerkorrigierenden Codes und etc. auf einer CD unterbringen. Also das sollte man wissen. Wie wird überhaupt Klang erzeugt? Wie wird das wieder ausgegeben? Also diese ganze elektroakustische Kette. Dann die Frage der Speicherung. Was wird an Musik gespeichert? Was bei Spielen nicht unerheblich ist, so bei einer CD ist egal, die soll ja nur Musik abspielen oder Audio ausgeben. Ein Spiel hat darüber hinaus ja noch viel mit Grafik zu tun und der Prozessor ist ja auch mit anderen Dingen beschäftigt. Sie müssen die richtigen Audiodaten von der Platte oder vom Datenträger holen und dort dann ausgeben. Also je weniger Speicher so eine Audiodatei in Anspruch nimmt, desto besser ist es. Also haben Sie solche Dinge wie bei Synthesizern zum Beispiel, reicht es, wenn Sie die Parameter speichern. In welcher Tonhöhe, wie lange, mit welcher Lautstärke soll welcher Ton abgespielt werden? Und um die Tonerzeugung kümmert sich ja dann der Synthesizer, entweder durch die entsprechenden Syntheseverfahren oder indem er halt das Sample abspielt. Das nennt man also so ein Protokoll, um Syntheseparameter auszutauschen, ist halt MIDI, das Music Instrument Digital Interface von Anfang der 80er, definiert von Roland und Yamaha, die ihre Synthesizer damit auch ausgestattet haben. Sie sehen das mal schematisch oben links, also dass sie die Klaviatur haben und die Klaviatur wiederum gibt diese Syntheseparameter, also welche Taste drücke ich, wie stark und wie lange, an die Sound Source, also in denen halt die Klänge erzeugt werden und die werden dann auch verändert und irgendwann ausgegeben. Und unten sehen Sie halt diese typischen Treppen einer synthetischen, also Sie haben eine Sinusschwingung, eine Schwingung und die wird hier gesampled mit 16 Bit, von 0 bis 15 kriegen Sie dann Wert, indem Sie approximativ diese Schwingung halt darstellen können. Das Schicke ist, aber das ist ja der Analog-Digital-Wandelteil, Sie haben dieses analoge rote Signal, das wird digitalisiert in dieses Treppenmuster und dann denkt man, jaha, wie viel ist da verloren gegangen. Das Schicke ist, bei der Digital-Analog-Wandlung können Sie original dieses Rote wieder rekonstruieren, weil es nur eine einzige Welle gibt, Sinuswelle, die in dieses digitale Signal passt. Und wenn Sie durch entsprechende Filter dafür sorgen, dass keine höherfrequenten Anteile drin sind im Signal, kriegen Sie das Originalsignal wieder raus. Unter der Bedingung, dass Sie mit der doppelten Frequenz abtasten, wie die höchste Frequenz im Ausgangssignal ist. Also deswegen ist das, naja, verlustfrei, aber Sie können das Ausgangssignal wieder rekonstruieren. Deswegen sind CDs so, vom Klang her zumindest, so treu dem Originalsound, zumindest das, was das Ohr überhaupt hören kann. So, dann haben Sie Prozeduren, also Sie berechnen, das machen sehr wenig Spiele, Sie berechnen den Klang zur Laufzeit. Prozeduralen Sound macht man selten, weil es dann auch irgendwie zu mühsam ist und dass es auch vernünftig klingt, aber das kann man auch machen, dass man Algorithmen angibt, mit denen Schritte auf Schnee, Schritte auf Kies, Schritte auf Gras, Schritte im Wasser erzeugt werden, dann müssen Sie nicht 15 verschiedene Schrittgeräusche in ihrem Spiel speichern, sondern die müssen eintragen, okay, jetzt machen wir, Untergrund ist jetzt Stahlplatte und dann klingt der Schritt anders. Kann man machen, wird selten unternommen, weil man inzwischen eine bessere Qualität durch Samples erreicht, aber es spart immens Speicherplatz auf Kosten von Prozessorzeit. Sie müssen das ja dann berechnen, was dabei rauskommt. Man kann es machen. Dann die kostspielige Variante ist, Samples abzuspeichern, also diese grauen Informationen. Das ist ja einfach nur eine Kette von Bits. Also die erste Zahl ist 9, dann kommt eine 11, dann kommt eine 12, dann kommt eine 13 und das machen sie halt für so ein Sample und das halt 44.100 Mal pro Sekunde, wenn sie CD-Qualität haben wollen oder mehr oder weniger. Übliches Format dafür ist WAV oder AIFF, also gerade Unity arbeitet bevorzugt mit diesen Formaten. Aber es gibt eine Fülle an Dateiformaten für Sound, ähnlich wie das bei Bildern oder bei Filmen ja auch der Fall ist. Dann können Sie, was in den 90ern üblich war, die Musik direkt auf der CD mitspeichern. So, dann können Sie netterweise die Spiel-CD konnte man dann auch in ein CD-Lesegerät legen und konnte dann den Soundtrack anhören. So, es gab eine Datei, das war im Prinzip das Spiel. Und die anderen Tracks waren dann die Sound, die Musik. Und im Spiel wurde halt der CD-Leser, das CD-Lesegerät auch als Musikabspielgerät benutzt. Gerade für Hintergrundmusik passt das, für Geräusche ist das natürlich was anderes. Und es gibt die Kompressionsformate wie MP3, WMA, M4A etc. Auch da gibt es eine ganze Fülle, die diese Samples nehmen. Das ist ja so das rohe, ungekomprimierte Signal. Und das durch unglaublich clevere Algorithmen kleiner machen. Also bei MP3, das wissen Sie ja, ist so das Verhältnis 1:10, ohne dass man es direkt hört. Also die meisten MP3s können mit einer Kompressionsrate von 1:10, also aus 10 Bit wird ein Bit sozusagen, können Sie eigentlich ganz gute Qualitäten noch erreichen. Sie können aber noch weiter runtergehen und MP3 ist inzwischen auch schon wieder 25 Jahre alt. Es gibt bessere Verfahren, die höhere Kompressionsraten ermöglichen und dennoch die Qualität nicht drunter leidet. Also sowas sollte man kennen, wenn man sich mit Elektroakustik beschäftigt. Ich bin gleich mit dem technischen Teil durch, dann kommen wir zum ästhetischen. Und bei Raumklang sollten Sie wissen, wie viele Kanäle habe ich. Mono ist ein Kanal, also Sie haben im Prinzip für beide Ohren das gleiche Signal. Das funktioniert häufig ganz gut für so Ambiente, Hintergrundgeräusche etc., die man, also bei Kopfhörern funktioniert es ja nicht mehr so gut, aber das kommt dann so als Hintergrund aus den Lautsprechern. Stereo sind zwei Kanäle, eins fürs linke, eins fürs rechte Ohr. Damit haben Sie schon begrenzten Raum, also Sie können zumindest das so von links und rechts einsortieren, wissen aber nicht, ob es vor Ihnen oder hinter Ihnen ist, zum Beispiel das Signal. Dann gibt es echten 3D-Sound, Audio Point of View, komme ich gleich drauf, indem Sie dann durch geschickte Filterung auch noch dem Ohr mitteilen, ob es oben, also wo es im Raum verteilt ist. Jetzt vielleicht ein kleines physiologisches Detail. Wissen Sie, warum Ihr Ohr so merkwürdig geformt ist? Also das hat sich natürlich in der Evolution so entwickelt, aber es hat Gründe dafür. Denn dadurch, dass Sie so eine merkwürdige Ohrmuschel haben, wird Klang, je nachdem aus welcher Richtung und aus welcher Höhe er kommt, unterschiedlich gefiltert. Also die brechen sich die Frequenzen in ihren Ohrformen und erreichen dann ihr Trommelfell, wo es dann eigentlich linear weiter verarbeitet wird. Aber das und Gewöhnung gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Klang im Raum bei geschlossenen Augen zu verorten. Also hier ist jetzt schwer, weil ja ich habe hier diese Lautsprecher und ich komme von überall. Aber wenn Sie irgendein Geräusch hören, wissen Sie nicht nur, es kommt von links, sondern es kommt von links hinten oben. Weil dieses Geräusch, also nur wenn Sie das Geräusch auch kennen, so irgendwie ein Klatschen oder wenn jemand was sagt oder Papier rascheln oder der Säbelzahntiger im Gebüsch. Also wer das konnte, der hatte Selektionsvorteile. Also wer Fressfeinde rechtzeitig hören konnte und auch wusste, wo sie sind, der hat länger überlebt und konnte diese Informationen weitergeben als die, die das nicht hatten. Die wurden halt gefressen. So, und das können Sie verorten, einfach weil sich das Ohr anders verhält, nein, weil sich der Klang im Ohr anders verhält, je nachdem aus welcher Richtung, Höhe und Entfernung der kommt. So, und das kann man durch Filter erreichen und damit über Kopfhörer Ihnen das Gefühl geben, wirklich einen 3D-Klang zu haben und nicht nur einen Links-Rechts-Klang. Sogenannten Audio Point of View, Point of Hear müsste man es nennen, aber man nennt es Audio Point of View, was ja eigentlich ein Oxymoron ist. So Multichannel heißt dann noch, Sie haben mehr, Sie, also das kennen Sie, 5.1, 7.1, 9.1, also Sie haben rechts, links, Center, hinten rechts, hinten links und Subwoofer oder so. Das sind ja die klassischen 5.1-Klänge. Damit können Sie dann eine bessere Anlage ansteuern und natürlich einen besseren Raumklang erzeugen, ohne dass Sie mit diesen Filtertricks arbeiten müssen. Sie müssen aber auch mit 5 Mikrofonen am Start sein, um die Klänge entsprechend aufzunehmen. So, jetzt zum berühmten Audio Point of View und jetzt kommen wir auch eher zum Bereich Spiele. Die meisten modernen Spiele haben einen Audio Point of View. Also nicht einfach nur, sagen wir mal, eine Hintergrundmusik und dann Geräusche, die irgendwann kommen, sondern die Geräuschkulisse orientiert sich an der Position des Spielers im Spielraum. So können Sie so Dinge zum Beispiel angeben wie die Entfernung zu Klangobjekten über die Lautstärke. Das ist so das ganz Klassische, je weiter ein Objekt weg ist, desto leiser klingt es. Und dann gibt es irgendeinen Schwellwert, dann hören Sie es gar nicht mehr, dann können Sie es vielleicht noch sehen. Sie können die Position, hatte ich schon erwähnt, Stereo 3D Multichannel Surround verorten, also die Klänge. Sie sehen ja oben so diese Figur und da läuft irgendwas auf ihn zu, wahrscheinlich Gegner, und Sie müssen aber hören, von wo kommen die. Dann gibt es volumetrischen Sound von Körpern. Wenn Sie an so einer Eisenbahn vorbeigehen, wie in Bild 2, dann wäre es sehr merkwürdig, wenn die an einer Stelle laut wäre und sonst überall leiser wird. Sicherlich gibt es einen Motorblock, da ist sie lauter. Dennoch haben solche Körper auch in der realen Welt die Eigenschaft, dass der Sound, der entsteht, weil dann irgendwelche Motoren sich drehen oder so, diese Vibration, die wird als Klang wahrgenommen, weil sie die umliegende Luft in Schwingung versetzt. Aber erstmal wird das gesamte Gerät in Schwingung versetzt. Die Schwingung breiten sich überall aus. Das heißt, das wummert auch ganz hinten noch, weil der Motor erstmal die ganze Eisenbahn in Schwingung versetzt und dann wird auch hinten Luft angeregt und nicht nur vorne. So einfach das physikalisch klingt, so schwer ist das im Computer zu machen, weil es da viel einfacher ist. Ich habe eine Sounddatei, die kommt von genau dort. Und wenn ich da hingehe, wird die lauter, wenn ich weggehe, wird die leiser. Aber zu sagen, nein, es gibt einen volumetrischen Sound, das ganze Volumen soll klingen und egal wo ich bin, es soll irgendwie als große Membran wirken, ist aufwendiger als zu sagen, ich habe einen Ort, von dem der Sound her klingt. Aber gut, kann man machen, wird entsprechend dann auch umgesetzt. Dann kennen Sie, das ist manchmal so ein bisschen übertrieben, gerade bei Rennspielen gibt es das, aber auch bei so First-Person-Shootern häufig, oder Action-Adventures, Doppler-Effekte. Den Doppler-Effekt kennen Sie von den Krankenwagen. Am allerbesten, wenn der auf Sie zukommt, klingt der höher, dann rast an Ihnen vorbei und geht eine Quint runter oder noch weiter. Das liegt daran, dass zu der Schallgeschwindigkeit, die ja nur 300 Meter pro Sekunde beträgt, auch noch die Fahrgeschwindigkeit des Krankenwagens addiert wird und damit beschleunigt, also gibt es sozusagen die Schallschwingungen kommen schneller an Ihr Ohr, das klingt höher, wenn er auf Sie zufährt. Wenn er von Ihnen wegfährt, die Schallquelle, dann muss die Fahrtgeschwindigkeit von der Frequenz abgezogen werden. Damit sinkt alles runter und es klingt tiefer. Das kann man eben auch, also das ist gar nicht so schwer, die Geschwindigkeit eines Objekts bezogen auf mich, also Audio Point of View, zu der Frequenz zuzuaddieren und dann wieder abzuziehen. Meistens in diesen Editoren kann man dann so einen Check machen, Doppler, Respect-Doppler-Effekt oder sowas. Witzig wird es aber, wenn Sie so mit Ihrer normalen Geschwindigkeit, mit der Sie da durch diese Welt laufen, die ist ja in Spielen deutlich höher als das, was man normal hinbekommt. Also man läuft da so mit 25 bis 30 km/h durch die Welt, wenn man normal so ein Spiel durchläuft, weil alles andere inzwischen sich als zu langsam anfühlt. So, das würde auch zu lange dauern. So, und wenn Sie dann einen Doppler-Effekt haben, dann haben Sie das Gefühl, Sie sind mit so einem kleinen Motorrad unterwegs oder mit einem schnellen Fahrrad. So, und das wirkt dann merkwürdig, dass Sie, da kommt einer auf Sie zu und spricht mit Ihnen, dann gehen Sie an ihn vorbei und dann geht der eine Terz runter, weil Sie das so unglaublich schnell sind. Und das entspricht nicht dem, was man normalerweise kennt. So in der Fußgeschwindigkeit ist der Doppler-Effekt auch vorhanden, aber kaum hörbar. Also da müssen Sie schon ein sehr gutes Ohr haben. Das ist bei so einem Krankenwagen, der kommt halt dann mit 80 oder 90 km/h auf Sie zu und fährt von Ihnen weg. Da ist das was anderes. So, also Doppeleffekte kann man nutzen. Dann gibt es Verdeckungseffekte und das wird sehr wichtig. Bild 4, nämlich ob Sie draußen sind, ob Sie in diesem Unterstand sind, ob Sie irgendwo drinnen sind oder hinter einer Wand, hinter einer geschlossenen Tür etwas hören. Das sogenannte Verdeckungseffekte, das erreichen Sie durch Filter. Also indem sie, ich komme aber gleich zu Filtern, zum Beispiel aus dem Signal, was da kommt, was ja im besten Fall Klanganteile von 20 bis 20.000 Hertz hat. Also alle Frequenzen sind vorhanden. Jetzt haben Wände die Eigenschaft, die hohen Frequenzen rauszufiltern. Weil das hohe Frequenzen sind energiereicher, also da schwingt alles schneller und so schnell schwingt so eine Wand gar nicht und das macht die nicht mit. Sie kennen den Effekt in der WG, wenn im Nachbarzimmer nur noch die Bässe bummern. Oder wenn jemand Geburtstag feiert, über die Straße, man hört eigentlich nur den Subwoofer, weil das ist so ein Tieffrequenz, das bringt ganze Wände in Schwingungen und die hochfrequenten Anteile, die werden einfach rausgefiltert. So, und das machen sie elektronisch recht einfach, indem sie das Signal auch filtern und sagen, ich filter mal alles überhalb einer bestimmten Frequenz raus und damit entsteht der Eindruck des gedämpften Signals. Also wenn ich jetzt meine Hände vor, wenn ich meine Hände auf das Mikro lege und davor, dann filter ich ganz viel, sie verstehen mich nur noch schlecht, viel schlechter. Weil die wichtigen Frequenzen, die sie brauchen, um eine menschliche Stimme zu erkennen, die verschwinden dann. So, und dann gibt es Effekte wie Hall oder Effekte wie Verzerrungen, dass es so anhört, als würde man durch ein Telefon aus den 70ern sprechen. Das ist auch nett, weil die frühen Telefonanlagen, die hatten einfach nur ein sehr begrenztes Band, durch das man Audio durchließ. Also ebenso in dem Bereich, wo die menschliche Stimme am charakteristischsten ist. Aber es entsteht dieser typische Telefoneffekt. Heutige Smartphones haben das nicht mehr. Die können viel bessere Qualität geben, weil sie das Signal samplen und digital übertragen. Aber damit ihnen klar wird, aha, da spricht einer durchs Telefon, nimmt man noch Filter, die sie heute gar nicht mehr aus ihrer Welt kennen. Aber die man sofort als Aha-Telefon oder Walkie-Talkie oder über das Funkgerät wird gesprochen, wird das identifiziert, um klarzumachen, hier wird gerade elektronisch was übertragen in der Spielwelt. Und das sind solche speziellen Effekte, mit denen man da arbeiten kann. So, und dann gibt es Umgebung, das ist auch noch Abbildung 4, das sogenannte Environment Morphing. Müssen Sie darauf achten, wenn Sie durch so ein Spiel gehen, habe ich draußen... Wenn ich hier draußen bin, habe ich irgendwie die ganze Umgebung, Vögel zwitschern, Insekten zirpen und freie Ausbreitung der Schallwellen. Wenn ich in dem Unterstand bin, dann habe ich plötzlich Betonwände oben, hinter, links, rechts, neben mir. Es gibt wahrscheinlich auch weniger Ambient Sound, dafür vielleicht Maschinensurren. Es wäre sehr komisch, wenn Sie von dem Außen in den Innenraum gehen und es wäre so ein abrupter Wechsel der ganzen akustischen Qualität. Was man üblicherweise macht, ist eben ein sogenanntes Environment Morphing. Sie schalten zunehmend den Effekt außen aus und den Effekt innen an. Also das können Sie hier sehen, so zwischen dem blauen und dem roten oder dem grünen und dem roten Bereich, dass es so ein langsamer Übergang ist. Also das hört sich dann so an, als allmählich die Schallwellen werden von der Betonwand reflektiert, wenn sie nach nur in die Nähe kommen. So dass sie von einem in die nächsten Umgebung gehen. Sehr wichtig für den Audio Point of View, damit es akustisch nicht so einen völligen Bruch gibt. Das sind also, was ich Ihnen hier gebe, analytische Kategorien, die Sie beim aufmerksamen Durchspielen und Analyse des Sounds auch bitte anwenden sollen. Also nicht nur sagen, es gibt Audio Point of View, sondern wodurch wird dieser Audio Point of View eigentlich in dem Spiel umgesetzt? Und welche Effekte gibt es, welche Effekte gibt es nicht? Das ist ähnlich wie bei den Shadern. Kann man nicht sagen, ja, fotorealistische Grafik, aber was bedeutet das? Was bedeutet das 2008, was bedeutet das 2018? Was, so Fotorealismus. Hier sehen Sie so ein paar Effekte, nicht zu verwechseln mit der diegetischen Reaktion auf Spielerhandlungen, ein Wort, was Sie vielleicht noch gar nicht verstehen, kommt hinten. Das Wort Effekt wird nochmal benutzt, weil es auch noch für eine andere ästhetische Kategorie Anwendung findet. Also hier meine ich Effekte mit elektroakustischen Effekten, die Sie auf Audiosignale anwenden können. Teilt man üblicherweise in drei große Gruppen ein: Zeit-, Frequenz- und Lautstärke-basierte Effekte. Zeitbasierte Effekte sind sowas wie Echo. Also wenn Sie eine Schallquelle haben und dann wird die irgendwie reflektiert. Hall ist ein diffuses Echo, also das wird an mehreren Stellen gebrochen. In diesem Raum haben Sie Hall. Ziemlich großen sogar, weil es sehr viele glatte Wände gibt, oben an den und weiter, die so eine Schallquelle aufnehmen und dann reflektiert es und überall im Raum haben sie so eine diffuse Hallfahne, die es sehr schwer macht, das sage ich Ihnen ja immer, sehr schwer macht, sich zu unterhalten, weil das verschwindet erstmal im Raum. Ich höre alles, was Sie sagen, selbst wenn Sie flüstern, höre ich das. Wenn ich mich konzentriere, könnte ich es wahrscheinlich auch verstehen, weil der Raum auch so aufgebaut ist, dass das alles hier vorne ankommt. Es ist halt ein Hörsaal. Ich rede, Sie hören zu. Das ist so der Plan dieses Raums. Aber durch den großen Hall entsteht, wenn ich was sage, haben sie so eine halbe Sekunde Nachhall. Wenn ich sehr schnell spreche oder wenn es sehr laut wird, dann also entsteht so ein Matsch, ein akustischer Matsch, und es macht sehr schwer, sich darauf zu konzentrieren. Wenn ich das hier ausblende, das Mikro, müssen Sie sich viel mehr konzentrieren auf meine Stimme, und die Konzentration fehlt Ihnen dann für Facebook und andere Aktivitäten. Aber Sie müssen sich länger konzentrieren, was aber nach 2 Stunden Vorlesung wirklich viel anstrengender ist, als wenn ich die Lufthoheit habe. Dann kommt der Schall zu Ihnen mit weniger Aufwand. Dennoch, die Konzentration in diesem Raum ist viel größer als in einem kleineren Hörsaal oder in einem besseren Hörsaal mit weniger Hall. Wir hatten nochmal überlegt, ob wir das hier ausstaffieren mit Molton oder irgendwelchen Schallisolationsmitteln. Problem ist wieder der Brandschutz. Sie können ja nicht einfach Stoffe hier an die Wände hängen. Wenn da ein Feuer ausbricht, dann brennt ja gleich alles. So, also Hall und Chorus. Chorus ist die Wiedergabe einer Schallquelle leicht versetzt in der Zeit und leicht versetzt in der Tonhöhe, wie so ein Chor, also ein schlechter Chor, wo die Einsätze nicht stimmen und jeder auch so ein bisschen anders singt als sein Nachbar, sodass erstmal, solange es nicht ganz schlimm ist, also der Chorus-Effekt nicht zu groß ist, entsteht ein vollerer Klang. Es würde eben nicht eine Schallquelle kommen. Also Sie können nicht einfach ein so ein Monster nehmen und dann kamen Sie 10 von denen, dann haben Sie 10-mal den gleichen Sound. Das klingt fürchterlich. Aber Sie können halt den Sound dann nehmen und durch so einen Chorus-Filter schicken und dann klingt so, als wäre da ein Chor von Werwölfen, der auf Sie zukommt. Das klingt dann zumindest glaubwürdiger. Ein besseres Verfahren ist prozedural. Sie haben 10 verschiedene Soundquellen. Das heißt, Sie müssen auch 10 verschiedene Audiosignale abschicken, die sich dann ganz von selber mischen. Aber dann müssen Sie entweder 10 Werwölfe aufnehmen oder Sie müssen die prozedural verändern. Das ist sehr aufwendig. Also das sind zeitbasierte Effekte. Frequenzbasierte Effekte sind die genannten Filter, also Hochpass. Da lassen Sie nur die hohen Frequenzen durch, da filtern Sie die Tiefen. Beim Tiefpass filtern Sie die Höhen. Party in der WG ist typischer Tiefpass. Also in der Nachbar-WG. Bandpass filtert oben und unten, klassische Anwendung, das Telefon, das Funkgerät, in dem Sie weder die Bässe noch die Höhen haben, oder das Transistorradio oder so was, oder so diese Knopfmikrofon, Kopfhörer, die billigen für 1,50 Euro, die haben einen sehr starken Bandpass und da kommt halt nur wenig durch. Oder Lautstärkefilter wie Verzerrungen für Alien-Geräusche oder Kompressoren, für Musik, ein Kompressor, was Sie beim Kompressor machen, also ist ein netter Effekt, den Sie im Radio beobachten und im Fernsehen, in der Werbung zum Beispiel. Sie komprimieren alles, also die Lautstärkeunterschiede werden nivelliert. Was zu laut ist, wird leiser gemacht und danach wird die Gesamtlautstärke angehoben. Und im besten Fall, aus Sinne des Kompressors, ist alles auf der gleichen Lautstärke. Das ist moderne Popmusik, die überhaupt nicht mehr mit Dynamik arbeitet. Also Sie können zwar flüstern, oder ganz leise singen, aber das wird dann so komprimiert, dass es genauso laut klingt wie die lauten Passagen. Hat den großen Vorteil, können Sie im Auto hören, also im Autoradio, weil Sie ja nicht ständig drehen wollen. Hören Sie mal klassische Musik im Autoradio, geht gar nicht, weil Sie die leisen Passagen müssen lauter drehen, die lauten wieder leiser und so. Das funktioniert nicht, aber Popmusik geht, Sie drehen es einfach an und bleibt auf der Lautstärke, weil alles komprimiert ist. Macht man gerne bei Musik, Hintergrundmusik, auch in Spielen oder in Filmen. Sie wollen halt nicht, dass die Hintergrundmusik dann mal zu leise und zu laut ist. Dann müssen Sie entweder dämpfen oder Sie müssen die Gespräche, die Dialoge im Vordergrund lauter und leiser machen. Das hat ja keinen Sinn. Also sorgen Sie dafür, dass es eine einheitliche Dynamik gibt, also keine. Und als Hintergrund funktioniert das dann ganz gut. So, und das wird zusammen gemischt. Here's a typical view in a 3D shooter by the example of Vivisector. Beast inside from action forms. There is the listener and sound sources. Also es gibt immer nur einen Audio-Listener in der Szene, meistens der Spieler, also meistens auch im Kopf, ist das Mikrofon positioniert. Some of the sources are stereo, such as background music. In this particular game, wind and jungle sounds are the main ambient sounds. Also es gibt so ein Hintergrundgeräusch, dass Sie jetzt im Dschungel sind oder in der Steppe. Dann gibt es 8 Sources are produced by monsters, 8 bewegliche Soundquellen mit oder ohne Doppler-Effekt, die sind aber irgendwo im Raum positioniert. One source is dedicated for a player, shots, steps, also der macht Schritte mit den Füßen oder er schießt mit seiner Waffe, das ist auch noch eine Soundquelle. Und 3 ambient sounds, they are sounds from insects, birds, etc. Also das sind so Soundquellen in der typischen Szene. Manche sind Hintergrundmusik, so kann man ausblenden. Manche sind total wichtig, von wo kommen die Gegner, wie weit sind die entfernt. Oder ich laufe, aha, ich kann das hören, worauf laufe ich und so. Also das sind Informationen, die braucht man fürs Gameplay. Und manche braucht man nur, um den Raum zu erzeugen, den entsprechenden Spielraum. Und auch das müssen Sie gucken, wie wird das gemischt? Wird es gemischt? Gibt es Probleme beim Mix oder auch nicht? 2010 schon gab es mal diese Vorstellung, dass Sie es auch anders machen könnten, dass Sie eben nicht sozusagen 8-Punkt-Quellen haben, die sich dann mischen, sondern dass Sie sogenannte Soundwave Propagation verfolgen. Das ist ähnlich wie Raycasting. Bei Grafik arbeitet man ja auch massiv daran, Raycasting endlich umzusetzen. Also beim Sound wäre es viel billiger, weil es viel weniger Klangquellen gibt und damit auch viel weniger Schallquellen als jetzt Licht, wo ja jeder Punkt eigentlich berechnet werden muss. Aber auf Sound im Spiel wird deutlich weniger Wert gelegt, auch auf Spielerseite. Die geben lieber hunderte von Euros für eine tolle Grafikkarte als für eine tolle Soundkarte aus, weil der Sound, so, da reicht vielfach das Onboard-Erlebnis. So, da ist ja schon was drin und das funktioniert dann auch. Für die beiden 10 Euro Aktivboxen, die daneben stehen, reicht das allemal. Und erst ab einem gewissen Qualitätsanspruch kauft man sich dann bessere Soundausstattung und vielleicht auch bessere Boxen und so. Aber das steht in der Priorität deutlich hinter der Grafik. Ist insofern interessant, hat man mal getestet, an einem Film, also so A-B-Tests, gleiche Bildqualität, besserer Sound oder gleicher Sound, bessere Bildqualität, so halt mit 60 Frames oder höhere Auflösung in der Pixelzahl. Dennoch, hinterher war dann die Frage, welcher Film hat irgendwie wirkte besser und besser wirkte der Film mit dem besseren Sound. Also wenn Sie können das Bild schäbiger lassen, wenn Sie den Sound verbessern, entsteht der Gesamteindruck eines besseren Films, als wenn Sie den Sound gleich lassen und die Bildqualität erhöhen, irgendwie um Werte, die man sowieso mit dem Auge kaum noch sehen kann. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass man sich jetzt stark auf den Sound konzentriert. Im Kino schon, also im Kino passiert echt viel durch diese neuen Surround-Anlagen und was da alles gibt. Aber im Spiel ist das vielleicht für die nächsten Jahrzehnte mal interessant, aber das sage ich seit 10 Jahren oder seit 8, dass man beim Sound noch eine Menge machen könnte, ohne dass es passiert. Was ich jetzt nicht habe, ist Virtual Reality Sound, weil Virtual Reality ja schon wieder am absteigenden Ast ist, also da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen. Damit beschäftigen wir uns dann, wenn es irgendwie mal wieder relevant wird, aber es ist eine andere Form 3D-Sound, also Sie müssen, gerade beim Filmbereich ist das auch spannend, wenn Sie 360-Grad-Filme haben, können Sie mit dem normalen Stereo-Sound nicht arbeiten, weil Sie den Kopf drehen, dann kommt es immer noch von, hier, jetzt kommt es von links, dann drehe ich den Kopf, kommt immer noch von links, weil mein Kopfhörer sich mitdreht, das funktioniert ja nicht. Und dann müssen Sie ja den Sound irgendwie im Raum verorten, dass Sie bei der Drehung des Kopfes in dem 360-Grad-Film zumindest den Sound konstant lassen, den Film drehen Sie ja auch mit. Das ist gar nicht so einfach. Mit den klassischen Schnitttechniken, selbst wenn Sie in 360-Grad-Panorama schneiden können, also im Video schneiden können, können Sie es noch nicht problemlos im Audio schneiden. Dann müssen Sie es doch in sowas wie Unity importieren und dort können Sie dann die Soundquellen verorten und Unity als 3D-Engine benutzen, um den Sound richtig im Raum zu verorten. Und von Soundwave Propagation ist da gar keine Rede. So, und jetzt kommen wir noch zu den Funktionen. Das ist jetzt sozusagen der abschließende Teil, wobei der eigentlich der größere Teil dieser ersten Vorlesung ist. Die Beschreibung von Funktionen von Audio im Spiel, die anders, also ähnlich, aber dann doch deutlich differenzierter ist als von Audio im Film, weil sie im Film halt keine Interaktionsmöglichkeiten haben, also nicht auf den Spieler reagieren. Aber ein zentraler Begriff, der teilt sich die Spielmusik mit der Filmmusik, ist Diegese. Kennen Sie aus der Narratologie, also ist so der Bezug, Diegese bezieht sich auf alles, was in der Erzählhandlung stattfindet. Und man spricht da von intradiegetisch und extradiegetisch beim Film. Intradiegetisch ist alle Musik, die in der Spielhandlung, also die Spielfigur auch hören kann, wenn Sie so wollen. Hier ist in Outrun, ist so ein frühes Rennspiel, können Sie sich das vorstellen, in Radio, da konnten Sie dann 5 Sender einstellen und Musik anhören, die halt die Fahrer in dem Spiel auch hören. Das ist das, was wir inzwischen in GTA, da werden dann ganze Fernseh- und Radiosender produziert, dass Sie dieses Ingame-Erlebnis auch haben. Das ist sehr spannend, aber wichtig ist hier, gibt es die Band oder gibt es diese Soundquelle in der Spielwelt oder nicht? Dem entgegen steht das Extradiegetische, so die klassische Filmmusik. Star Wars ist so ein berühmtes Beispiel, weil John Williams halt flächendeckende Kompositionen hingelegt hat. Aber das, in den seltensten Fällen ist sie intradiegetisch. Von der Cantina-Band mal abgesehen, hört niemand in dem Film das Orchester, was da außen spielt. So, und das Gibt es in Spielen natürlich auch, intradiegetische, extradiegetische Musik. Es gibt noch sowas wie Metadiegese. Das kann man den beiden sich vorstellen. Also das ist was anderes als das, was Genette metadiegetisch genannt hat. Es bezieht sich auf die Spielwelt. Also typischerweise die Kommentare, wenn Sie Trine kennen. In Trine spielen Sie und irgendeiner liest eine Geschichte vor. Once upon a time, da gab es einen Dieb, einen Zauberer und einen Kämpfer, die hatten eine große Aufgabe. Und der reagiert auf die Spielhandlung. Also es bezieht sich deutlich mehr auf das, was da drinnen geschieht. Also der kommentiert es und liest es praktisch nach, aber die Spieler in der Welt hören es trotzdem nicht. Also das ist so eine Form von, oder der erzählt auch noch eine Geschichte innerhalb ihrer Geschichte. Also das ist so eine Form, was sie in der klassischen Filmmusik sonst so nicht haben, weil es keine interaktiven Komponenten gibt. Also sie haben natürlich in der Filmmusik das sogenannte Mickey-Mousing, das Mimik, dass die Musik das wiedergibt, der klettert die Leiter hoch und die Musik macht dann geht das natürlich mit. Aber es kann ja nicht darauf reagieren, dass der Mickey Mouse jetzt die Leiter wieder runtergeht, weil das in dem Film nicht vorgesehen ist. Insofern kann man das komponieren und synchronisieren. Und da wird einfach der Film und parallel die Soundspur abgespielt. Bei der Metadiegese muss der Sound auf das reagieren, was in der Spielwelt passiert, ohne dass es in der Spielwelt irgendwie hörbar wird. So, das ist ein zentraler Begriff. Und jetzt können Sie sagen, ich beziehe mich auf die Diegese oder Nicht-Diegese und auf das Setting oder die Aktivitäten. Und dann haben Sie vier Felder, die in dem IEZA-Framework zusammengefasst werden, was eigentlich ein sehr schönes analytisches Raster ist, ein bisschen unvollständig, aber im Grunde genommen alles, was Sie im Spiel so entdecken können, abbildet. Und das gehen wir jetzt mal kurz durch. Also Sie haben es bezieht sich auf die Spielwelt, dann haben Sie entweder Effekte oder die Zone, also das ist so das Ambiente, oder Sie haben nicht diegetisch, man kann es nicht in der Spielwelt hören, dann haben Sie Affekte, also die Filmmusik, die ja vor allem für so eine emotionale Einfärbung wichtig ist, oder Interface-Geräusche, die das Interface macht, die es ja im Spiel auch so nicht gibt. Und dann kann man sagen, es bezieht sich eher auf Setting, also was ist das für eine Welt, Ort, Zeit, in der dieses Spiel spielt, das ist so ein narrativer Begriff, oder Activity auf Dinge, die Spieler machen. So, was können wir jetzt nun für Begriffe da benutzen? Effekt ist also vor allem Music und Ambient Sound. Ambient Sound wäre die Zone, sehr, sehr stark, aber eben sowas wie hier. Also jetzt in Secret of Monkey Island, die Scumbar, da betreten sie diese Bar. Das ist dann irgendwie schon diegetisch, gibt es eine Musik, die dort gespielt wird, aber man würde die dann trotzdem zum Effekt Sound zählen können oder zur Zone, je nachdem, weil manchmal diese Musik dann auch nicht weitergeht. Also manchmal haben sie dann auch Geräusche, die man nicht dort hört. Und das kann man als Spielmusik bezeichnen. So, dass ganze Soundtracks komponiert werden, sie betreten einen Raum und dann soll ihnen die Musik klar machen, was das für ein Raum ist. So, Funktion von Musik im Spiel ist ganz ähnlich wie Funktion von Filmmusik. Ich habe hier meine Liste und ich muss dazu sagen, ich habe auch eine ganze Vorlesung dazu, die ich Ihnen jetzt nicht einbinde. Ich glaube, die ist aber ohne Audioaufnahme, sondern rein das PDF. Das finden Sie unter dem Link, können Sie dann nachlesen. Hat ein Kennwort drauf, das Kennwort heißt Medien. Ist eine Vorlesung, die ich 2011, 10 und 11 mal gehalten habe über Filmästhetik und da ist halt der Ausschnitt zur Musik im Film. Und orientiert sich an dem sehr schönen Buch von Matthias Keller, Stars and Sounds heißt das, der so kapitelweise durchgeht, welche Funktion hat Musik im Film. Und das wäre etwas, was Sie in der Analyse machen können, nämlich welche Funktion hat die Musik in dem Spiel, in der Szene, die ich analysiere. Und Sie sehen, es ist eine ganze Liste, eine Atmosphäre soll geschaffen werden. Man will Bewegung illustrieren oder Bilder zusammenfügen, die nicht zusammengehören eigentlich. So von 20 Jahren der Shift, kennen Sie ja so ein Fast Forward, 20 Jahre später, aber die Musik läuft weiter, sodass man weiß, es ist immer noch in derselben Welt. Erzählerische Bezüge herstellen, etc. Ich will das noch nicht mal durchgehen, weil das mache ich genau in der Vorlesung da unten, beziehungsweise Herr Keller macht das in seinem Buch. Aber überlegen Sie mal, wenn Sie filmen, also vieles erklärt sich selber, nicht, wenn man es dann mal durchliest, wo man nachdenkt, was man hat, Zeitempfinden relativieren, etc., also dass man die Zeit langsamer oder schneller laufen lässt, je nachdem, ob die Musik schneller oder langsamer wird. Ich zeige Ihnen auch gleich mal ein Beispiel aus dem Spiel. sondern überlegen Sie, wenn Sie ein Spiel spielen und da zuhören wollen, also den Sound analysieren oder die Musik analysieren, was geschieht da mit dieser Musik? Ganz häufig werden Emotionen abgebildet oder erzeugt. Also man möchte halt irgendwie das Triumphgefühl oder das Sadnessgefühl, so also ganz klassisches, was man auch aus dem Stummfilm kennt. Also man hat so ganz klassische, wenn es in Moll ist und nur eine jammernde Geige in Moll ist halt traurig und ein Orchester mit Bläsern in Dur ist halt fröhlich. Mit solchen Mitteln wird da gearbeitet, um so im Hintergrund so ein Minimum an Atmosphäre zu erzeugen. Ein Beispiel ist, ein sehr schönes Beispiel, ist dynamische Musik, was halt nur in Spielen notwendig ist. Im Film ist es auch notwendig und Dynamik meint hier nicht mit Lautstärkeunterschieden, sondern passt sich an die Spielumgebung an oder wie passt es sich an die Spielumgebung an. Ein Filmkomponist macht das auch, der sieht sich den Film an und komponiert dazu seine Musik. Aber man kann nicht sagen, es ist halt im Grunde genommen, ist es dann so auskomponiert und da sich der Film nicht mehr ändert, muss sich auch die Musik nicht ändern. In Spielen ist die große Herausforderung, sich auf die Spielerhandlung einzulassen. Ein sehr schönes Beispiel ist Chamäleon. Das kann man hier spielen. Mal gucken, wie lange das dauert. Genau. Obwohl, wir müssen es ja runterlassen hier, weil wir ja eher hören als spielen wollen, als sehen wollen. Also das ist so ein Plattformer, eigentlich ein ganz normaler Plattformer von einem Sounddesigner, der mal klar machen wollte, wie man adaptive Musik macht. Also Musik, die sich hier vielleicht an die Spielumgebung anpasst, je nachdem, wo sie sind, die auch interaktiv ist, also auf Spielerhandlungen reagiert. Und das ist nur eine interaktive Spielmusik hier. Wir können ja mal Pick Chapter. Ein sehr schönes Beispiel ist immer dieser Ocean. Und Sie haben in dem Spiel die Möglichkeit, Sie kriegen ja immer solche Ansagen, was hier jetzt gerade gemacht wird. Ich muss mal gucken. Also, Diving in, this thing is used to underscore. Jetzt geht's hier rein. Und Sie kriegen immer Erklärungen, was der Level gerade mit Ihnen macht. Oder was er musikalisch macht. Ich guck mal an euch. Several ambient tracks transition into each other depending on your position. Each track plays in a lower register and is triggered accordingly as you descend into the depth of the ocean. Also je tiefer Sie gehen, werden andere Tracks oder andere Spuren eingespielt. Jetzt muss ich noch schauen, wie ich hier rauskomme oder wie ich noch tiefer komme. Hier nicht. Und Sie hören das kaum, weil Sie den oberen Bereich ausblenden. Und je tiefer Sie kommen, desto die Musik wird nicht tiefer, aber die Frequenzen der Instrumente sind tiefer. Sie hören weniger Flöten und weniger hohe Synthesizer, sondern halt mehr die Tiefen. Und damit entsteht so ein Gefühl von Raum, ohne dass das, also dass so ein Mickey-Mousing da ist, wo es dann mit so einer Tonleiter runtergehen muss. Und das Spannende ist halt bei diesem Track, wenn ich wieder hochschwimmen würde, wird es natürlich auch wieder höher werden. Also es ist jetzt eben keine Filmmusik, sondern erwartet, wo ich bin in dem Spiel und blendet dann die Tracks entsprechend ein oder aus. Ja, also das ist wieder so ein Feedback, ich habe was geschafft, das ist alles nicht schwer im Spiel, weil der William nur zeigt, was er damit machen kann und dann geht es wieder zurück. Mal gucken, ob ich Ihnen noch was zeigen muss.
so den Übergang in ein Neues, sobald ich aus dem Wasser raus bin.
So, also das ist das eine, so ein adaptiver Soundtrack, das kann man sich dann in Ruhe und können sich das mal anschauen. Das andere, was ich auch immer sehr nett finde, ist in diesem folgenden Video zu sehen.
Auch aus dem Spiel. Also das dauert ein bisschen, das ist so eine wilde Verfolgungsjagd.
Das Spiel weiß ja, wo man gerade ist. Ist gar nicht so schwer. Der Effekt ist aber da. Also sowas umzusetzen ist jetzt nicht so unglaublich schwer. Die modernen Engines können das auch, dass sie in Animationen Events triggern können und daraus dann irgendwelche Sounds abspielen. Aber man muss es halt machen. Man muss sich entsprechend darauf vorbereiten, man muss die Sounds haben, man muss die so komponieren, dass die flüssig ineinander übergehen können, ohne Anfang und ohne Ende. Also die haben schon Anfang und Ende, aber letztlich soll das ja auch loopen. Das, also an die Komposition von Spielmusik werden andere Anforderungen gestellt als an die Komposition von Filmmusik. Meistens haben die auch nicht so markante Themen, weil man nicht genau weiß, wann das Thema kommt, also wann man an dem Ort ist oder an der Stelle, an der das Thema gespielt werden soll und wie lange man dort bleibt und ob man es dann nicht sofort wieder unterbrechen muss. Im Film weiß ich, ich habe jetzt 17 Sekunden, jetzt kann ich mal den Hubschrauber über die Insel schauen lassen und das Thema spielen. Es kann aber sein, dass der Spieler was völlig anderes macht. Und man weiß nicht, wie lange sich jemand in einem Ort aufhält, wie lange also die Musik spielen muss. Und wenn es dann zu solchen Wiederholungen kommt, ist wie in der Texturierung auch, wenn dann solche Muster entstehen, so Kacheln, musikalische Kacheln sind jetzt auch nicht sehr angenehm.
Es gibt noch von Game Makers Toolkit, also von Mark Brown, ein schönes Video zu Adaptive Soundtracks. Können Sie sich auch mal anschauen, wenn Sie sich für diese spezielle Form der Musik interessieren.
Karen Collins hat mehrere Bücher geschrieben über Game Sound und Spielmusik und hat hier so eine nette Liste an Variationen. Womit kann man eigentlich Musik nicht linear machen? Also im Tempo kann man variieren, in der Tonhöhe, im Rhythmus, Volume, in der Dynamik, im Digital Sound Processing, also in den Timbres. Variable Melodien, insbesondere wenn sie die algorithmisch generieren, machen wenig Spiele, gibt es schon mal, aber ist gar nicht so einfach. Variable Harmonien, also mit welchen Akkorden sie das Arrangement unterbringen. Im Mix, was ist lauter, was ist leiser. In der Form, also gibt es so eine A-B-Form oder ist es offen. Oder die variable Form Branching Parameter Based Music wäre dann, je nachdem, das sind sie auf der linken Seite, ein bisschen wie bei Erzählungen auch, je nachdem, wo sie sich bewegen, spiele ich den Teil oder einen anderen Teil ab. So, also das wäre alles im Bereich Effekt, Musik. Ein anderer Bereich ist Interface, da habe ich jetzt weniger Beispiele mitgebracht, das werden Sie aber kennen, also die Graphical User Interfaces oder Head-Up Displays. Was in Statusleisten passiert oder in Pop-Ups, wird häufig zumindest akustisch unterlegt. Also Sie haben so den Spielerstatus, wie geht es dem Spieler, ist er gerade verletzt oder braucht er Essen oder hat er irgendwas Tolles gefunden. Und das wird dann unten so, Zelda ist ja auch so ganz berühmt, wenn Sie noch ein Herz haben, dann gibt es irgendwelche Pieps-Sounds und so, die jetzt aber Link nicht hört, sondern halt der Spieler hört. Waffenstatus, ist die Waffe verklemmt, muss sie geladen werden, wird sie geladen, solche Dinge. NPC-Status, wie geht es den Mitspielern, auch da kann man irgendwelche Geräusche angeben oder Belohnung und Bestrafung, wenn sie was gut oder was nicht so gut machen. Und natürlich, wenn sie auf einen Button klicken oder einen Regler bewegen, das alles sind so Beispiele für Interface-Sounds. Ich meine jetzt in dem Fall aber auch nur die, die in der Spielwelt nicht sind. Das gehört ja zum nicht-diegetischen Teil. Und auch bei der Musik muss man unterscheiden zwischen diegetischer Musik und nicht-diegetischer Musik, die dann eher zur Charakterisierung des Ortes benutzt wird, wenn die Spielfiguren das auch hören. Wobei von den Funktionen bei Musik gilt so beides. Also eine Tanzmusik ist diegetisch, ganz ähnlich in der Funktion wie nicht-diegetisch. Aber diegetische Musik kann innerhalb der Narration genutzt werden, das kann nicht-diegetische nicht. Bei Interface gilt, wenn die Spieler das auch hören können, ist es eher im Bereich des Effekts zu sehen. also der Soundeffekte und nicht so sehr der Interface. Musik, also das sind alles so Spielerstatus, Waffenstatus, bezieht sich auf Geräusche, die nicht die Spieler wahrnehmen können, sondern die ihnen halt, meistens sind das auch so elektronische Geräusche, die ganz klar nicht in der Welt sind, die aber dem Spieler eine Rückmeldung darüber geben, was er gerade tut, was er tun will und ob das funktioniert oder nicht. Zone bezieht sich auf das Ambient, also alles, was man in der Welt hört, das sind die diegetischen Effekte, Wind, Regen, Verkehr, Maschinen. Dient natürlich der Orientierung, also was, wo soll ich hingehen, wo ist was Interessantes, dem Tracking, dass man auch weiß, wo man langgegangen ist. Man will Spieler in eine bestimmte Richtung ziehen oder abwehren. In Half-Life 2, ich weiß nicht, wenn Sie das Spiel nicht kennen, wird Ihnen das wenig sagen, sind Sie hier in so einer Umgebung, das ist alles radioaktiv verseuchte Brühe und Sie hören so ein charakteristisches, so ein Geigerzählergeräusch. Um einfach klarzumachen, hier gefährlich, das kriegen Sie relativ rasch mit, wenn dieses Geigerzählerknattern losgeht, müssen Sie aufpassen. Das soll aber klar machen, Sie haben ja so einen Spezialanzug, der misst halt die Strahlung der Umgebung und das wäre sowas, gehört irgendwie zum Umgebungsgeräusch dazu, ansonsten haben Sie so Wasserplatschen und Außengeräusche, um halt die Gegend, in der Sie gerade sind, akustisch zu charakterisieren. Und davon unterscheidet man jetzt noch den Effekt und das ist nicht der Effekt, den ich oben genannt habe. Jetzt verstehen Sie auch, was diegetische Effekte als Reaktion auf Spielerhandlung bedeutet. Etwas, was in der Spielwelt passiert und sich mit dem beschäftigt, was Sie als Spieler dort auslösen. Also Schritte, Atmengeräusche, Waffengeräusche, Fahrzeuggeräusche, Kollisionsgeräusche etc. etc. Die Funktion dieser Effekte ist natürlich eine Handlungsbestätigung, dass Sie mitkriegen, was Sie machen. Sobald Sie etwas tun, erwartet man eigentlich auch eine akustische Bestätigung, dass man eine Rückmeldung über den Spieler hat, Schritte und Atemgeräusche. NPCs machen ja auch Geräusche in der Welt. Oder, und dann kommt ein größerer Block, die Dialoge kann man dazu auch berechnen. Ich habe eine eigene Abteilung dafür. Also Effekte wäre so Sound Effects, meistens inzwischen kleine Samples, die man abspielt. Die eingangs erwähnten Schritte auf Schnee oder auf Gras oder so, das geht alles in den Effektbereich. Also ganz viel, was in dem Spiel so dieses akustische Brot und Butter ist, das sind Effekte oder Ambient. Und so ein Ambient-Track, der so ein bisschen klar macht, du bist in der Straße oder du bist irgendwie in der Wüste oder im Dschungel. Und dann Effekte, manchmal eine Musik wird eingespielt und eben Interface-Geräusche, so als Kombination von allem. Und das wird zumindest in größeren Titeln dann noch durch Dialoge untermalt. Da gibt es auch wieder verschiedene. Die billigere Variante, die international besser vermarktbar ist, ist so Simlish. Die sprechen irgendwas. Und da wird per Text eingeblendet, was sie in der jeweiligen Landessprache eigentlich sagen wollen. Hat den großen Vorteil, sie müssen es nicht in 25 Sprachen synchronisieren. Das ist natürlich viel billiger, aber wirkt auch billiger im Vergleich zu mit Schauspielern eingesprochen und richtig getimed und getaktet. Nicht selten nimmt man auch Synchronsprecher aus den Filmen dafür, weil sie da bei Spiel und Film ähnliches Problem haben. Es muss, also wenn es geht, zu den Lippen so ein bisschen passen, aber inzwischen sind ja auch irgendwie Lippenbewegungen so elaboriert, dass man sieht, in welcher Sprache das aufgenommen wurde bei Spielen. Aber es muss auch von Time, also die muss ja dann auch genau 3,57 Sekunden sprechen, damit das irgendwie zueinander passt. Und da haben Synchronsprecher oder Schauspieler eine deutlich bessere Übung. In den 90ern kann man noch hören, so richtig fies synchronisiert, wo dann das Dev-Team irgendwie oder irgendeiner von den deutschen Producern hat das dann auch selber eingesprochen. Also da gibt es ganz fürchterliche Beispiele für schlecht synchronisierte, aber auch im Original stellenweise wirklich schlecht aufgenommene Dialoge, weil man überhaupt nicht daran gedacht hat, dass man es hier ja eigentlich mit einem audiovisuellen Medium zu tun hat, sondern Gameplay. Und das Audiovisuelle, ja, das wird dann so nebenbei behandelt. Sie sehen das hier, das ist so ein Beispiel aus Mass Effect 3, ist natürlich auch so ein Werbevideo, aber ich kann Ihnen das ja mal zeigen, steht aber beispielhaft für beliebig viele. Dieser Film ist ab 18. So, dann kann man sich die mal anschauen, also wie sie dann, hinten gibt es dann glaube ich auch mal ein paar Sequenzen, die sie dann einsprechen. Genau.
die sagen alle, wie toll sie sind und wie toll dieses Spiel ist, weil das so ein typischer Making-of-Film ist. Aber es ist ganz interessant, das kann man hier so, der spricht dann halt ein und dann sieht man das.
Aber es ist halt so spannend, wenn Sie schon mal in der Tonkabine waren, also spannend, das passiert da nicht. So, man hat eine lange Liste, was der jetzt sagen soll und dann wird das eingesprochen, man hat einen Soundfile und das muss zur richtigen Stelle abgespielt werden. Aber es ist, das jetzt rein als Effekt zu verbuchen, so wie das Knarzen einer Tür, die geöffnet wird, ist dann auch ein bisschen einfach, weil gerade Dialoge noch ganz unterschiedliche Funktionen haben. Zum Beispiel Instruktionen zu geben. In Little Big Planet 2, der Da Vinci erklärt ihnen einfach, was sie zu tun haben. Das ist so eine Mischung aus Intradiegese. In Little Big Planet 2 ist es interdiegetisch, weil es diese Figur, den Da Vinci, auch im Spiel gibt. Der spricht mit den Spielfiguren, erklärt aber eigentlich dem Spieler, du musst hier das Steuerkreuz nach oben drücken. Was will Sackboy mit dem Steuerkreuz? Aber der Spieler muss natürlich wissen, was er zu tun hat. Es gibt auch metadiegetische Instruktionen, wo die Stimme von irgendwoher kommt. Also eigentlich in der Spielwelt gar nicht hörbar, aber dennoch, der Spieler soll es ja hören. Es gibt Erzählungen, ganz klar, also die so im Grunde genommen War never changes oder War has changed, die so ein bisschen was zur Ambience beitragen. Und es gibt Kommentare, so wie in Bastion oder wie in dem erwähnten Trine oder in jedem FIFA-Spiel. Also sie machen was und da reagieren die Kommentatoren drauf. Und deren Ziel ist es, sowas wie eine durchgängige Narration zu erzeugen, also eine Erzählung von einem Spiel, was eigentlich... Also es geht gar nicht darum, die Hintergrundgeschichte oder so zu erzählen, sondern aus der Spielerhandlung eine Erzählung zu machen, so eine Art interaktiven Shoutcast, der vom Computer erzeugt wird. Das ist interessant genug, wie man das umsetzt. Dass, also gerade bei FIFA ist das so ein Ding, oder bei diesen ganzen Sportspielen, wie sich das entwickelt hat, seit 20 Jahren gibt es das ja, 98 hat das angefangen. Wie dann am Anfang gab es halt nur 2 Dutzend Samples und das waren immer dieselben und irgendwann hatte man das Gefühl, der spricht ja immer das Gleiche. Heutzutage wird da mit enormem Aufwand auch der Studioreporter oder der Sportreporter eingesampelt, damit dann daraus irgendwie ein zusammenhängender Redefluss entsteht, der manchmal total daneben geht, aber meistens dann doch so klingt, wie man das aus Radio oder Fernsehen gewohnt ist. Und Bastion ist so ein nettes, so ein Indie-Titel. Die haben das auch mal gemacht mit dem Ruff, der erzählt. Den trifft man später auch, aber im Grunde genommen ist das Ganze... Der erzählt so die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, wo wir heute stehen, so als Rückblick. Aber also es ist eben nicht so, Sie müssen spielen, was der erzählt, sondern er erzählt so, wie Sie es gerade spielen. Und wenn Sie irgendwie die Klippe runterfallen, sagt er, und der starb. Ach, war nur ein Witz, ging natürlich weiter und dann machen Sie am letzten Checkpoint weiter. Also er muss darauf reagieren, was Sie machen. Ist eine interessante Art und Weise, damit umzugehen. Und das ist ja schon erwähnt, das Stanley Parable, das arbeitet ja ganz stark mit diesem Erzähler, der gegen den Spieler mit der Spielfigur interagiert. So, und das Übliche, wo es normalerweise benutzt wird, Dialoge sind Gespräche, Dialoge eben, wo Sie dann wie in Mass Effect auswählen können, welche Dialogoptionen Sie haben. Also Mass Effect ist ja nur ein Beispiel von vielen. Auswählen, welche Dialogoptionen Sie haben, dann wird die aber auch gesprochen und die Gegenseite reagiert mit Dialogen darauf. Es ist die akustische Fassung der Dialogsysteme, die rein auf Textbasis funktionieren, mit den erwähnten Problemen, dass Sie hier Synchronsprecher engagieren müssen. Also das ist für die Internationalisierung ist das extrem schwierig. Was man dann häufig macht, man hat dann die englische, die spanische und die französische Fassung für den amerikanischen und kanadischen Markt. So Nord- und Südamerika sind da drin. Und der Rest wird dann mit Untertiteln abgedeckt. Das findet man auch häufig. Aber bei den AAA-Games, die dann auch weltweit ihre Studios haben, dann braucht es dann noch eine japanische, eine chinesische, eine koreanische, eine deutsche und vielleicht eine italienische Fassung. Und ja, je nachdem, wie groß Ihr Markt halt ist, müssen Sie sich da entsprechend anpassen. Und das erhöht die Produktionskosten nochmal ganz immens. So, abschließend gibt es noch Audiogames, auf die ich hier nicht eingehe. Wahrscheinlich auch nicht mal in der Spielgeschichte, weil wir gar nicht die Zeit für solche Spezialspiele haben. Aber es gibt Spiele, deren Kernspielmechanik Audio ist. Also nicht einfach zur... irgendwie akustischen Untermalung, sondern sie müssen halt mit diesem Audio interagieren. Da gibt es verschiedene Gruppen, die Pitch Games, da geht es um die Tonhöhe. Pitch ist ja die Tonhöhe. Sie müssen also die richtige Höhe zum richtigen Zeitpunkt treffen, das, was man von Karaoke kennt. SingStar, Rocksmith, Recorder Master, Songs to See, das sind so verschiedene Beispiele für Spiele, die es halt vor allem, also die haben immer ein Mikro integriert, das misst, was sie so reingeben an Sound. oder an Musik und vergleicht die Tonhöhe, die Sie produzieren, mit der gewünschten Tonhöhe und verteilt entsprechend Punkte. Anders sind Rhythm Games, da ist egal welche Höhe, aber es muss zum richtigen Zeitpunkt kommen. Parappa the Rapper hat damit, also nicht angefangen, aber hat es sehr populär gemacht auf der PlayStation 1. Donkey Konga, wo sie da spezielle Interfaces haben. Guitar Hero ist bekannt, auch da müssen sie halt im richtigen Rhythmus irgendwelche Knöpfe drücken. Rock Band, Just Dance müssen sie auch den Arm halt oder die Schulter oder das Bein in der richtigen Position, meistens ja nur die rechte Hand, also die so leuchtet. Die muss also im richtigen Rhythmus richtig bewegt werden. Dance Central Ozu. Es gibt Generative Music, also wo Musik erzeugt wird in ihrem Gameplay. Sie müssen, bei manchen dieser Spiele müssen sie dann auch dafür sorgen, dass die richtige Musik erzeugt wird oder dass alle Tracks erzeugt werden. Also häufig geht, es gibt, also jetzt gerade die Beispiele hier, Wrath and Child of Eden und Wrath and Child of Eden sind Shooter. Damit wird es häufig, sie müssen dann irgendwelche Klänge abschießen und wenn sie die richtig treffen, dann entsteht die Musik. Das sind solche Beispiele, die Musik ändert sich. Reactive Music reagiert also auf, sie können ihre Musik mitbringen. In Vip Ribbon war bekannt dafür, Audio Surf Symphony. Da spielen sie Tracks ein, die sie auf MP3 oder irgendwo ja haben oder von der CD. Und das Spiel reagiert auf ihre Musik und erzeugt Level aus ihrer Musik, durch die sie durchlaufen müssen zum Beispiel. Und dann gibt es Exergames, also Exercise Games, auch im Bereich Action. Dance Dance Revolution, Wii Fit, iToy, Kinetic, EA Sports, Active, Zumba Fitness, wo sie, also Just Dance, wenn sie wollen, passt auch dazu, aber Just Dance, es gibt in Just Dance dann auch so einen Exercise Mode, wo sie halt einen Workout haben, aber es gibt einfach Spiele, so wie Aerobic, wenn sie wollen, aber die reagieren so ein bisschen auf das, was sie müssen, dann das halt auch richtig machen und nicht einfach nur irgendwie so halb die Hand heben, sondern mit den neuen Interfaces müssen sie sich auch richtig anstrengen. Und es geht darum, dass sie wirkliche Exercises machen. Also Dance Dance Revolution erwähne ich deswegen, weil das war ja ursprünglich ein reines Rhythm Game, so ein Tanzspiel. Aber es gibt inzwischen Fitnessstudios in, glaube ich, auch Amerika, aber auch in Korea und Japan, die mit solchen Tanzmatten ausgestattet sind, wo dann halt die alle zusammen da stehen und ihre Exercises machen mit Dance Dance Revolution. So, und das ist so ein, also Exergame, also man kann aus vielen Spielen Exercise Games machen. Aber die neuen körperbasierten Interfaces eignen sich besonders dafür. Und wenn Sie es mit Audio als Schwerpunkt haben, dann haben Sie halt ein Audio-Game. Gut. Ich mache mal eine Pause, 10 Minuten. Wenn Sie Fragen haben, gerne können Sie nach vorne kommen. Und ansonsten geht es in 10 Minuten mit dem historischen Teil weiter.